Seelische Gesundheit zum Hören. Herzlich willkommen zum Podcast der Privatklinik Hoheneck. Mein Name ist Sabine Klaus und ich spreche heute mit Dr. Dietmar Hantsch, leitender Arzt, Schwerpunktleiter für Angsterkrankungen bei uns an der Hoheneck und Autor zahlreicher Bücher zum Thema Angsterkrankungen. Dietmar, ganz herzlich willkommen bei uns.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, Dietmar, die Zahlen der Menschen mit der Diagnose Angsterkrankungen jetzt in diesen Zeiten nach der Corona-Pandemie, Klimaveränderungen, Ukraine-Krieg, haben sich die Zahlen verändert in der letzten Zeit? Sind es mehr geworden mit Patientinnen und Patienten mit Angsterkrankungen?
Also das ist natürlich immer ganz schwierig, das ist ja auch schwer zu messen, auch die Statistiker streiten sich da, aber ich glaube, im Moment haben wir sicherlich ein etwas erhöhtes Niveau es ist ja auf vielen Ebenen so, dass der Stress zunimmt, der Druck zunimmt. Die Psyche hat Gottlob doch die Tendenz, sich auch zu gewöhnen und anzupassen. Und wenn jetzt Krisen kommen im Abstand von, sagen wir mal, 3 Jahren, dann kann man immer, können so die leichteren neurotischen Ängste immer auch wieder auf Normalniveau zurückgehen. Aber wenn sich's dann so häuft, dann ist sicher davon auszugehen, dass ein erhöhtes Aufkommen an Angsterkrankungen und anderen psychischen Erkrankungen doch vorliegt. Das merken die Praxen und die Kliniken ja auch. Das ist sicherlich eine objektive Zunahme und nicht nur eine diagnostische Epidemie, die aus einer erhöhten Sensibilität resultiert.
Ja. Menschen, die jetzt zu uns kommen, die entscheiden sich ja für eine stationäre Behandlung oder werden überwiesen. Wie kann man sich denn eine solche stationäre Behandlung vorstellen? Was passiert da und wie hilfst du den Menschen?
Ja, also ich meine, ganz grundsätzlich muss man ja sagen, sind Angsterkrankungen auch, also wenn es reine Angsterkrankungen sind, gut auch ambulant behandelbar. Da ist manchmal sogar der Gang in die Klinik dann auch, könnte man in dem einen oder anderen Fall auch als Vermeidungsverhalten dann eher auch deklarieren, sodass dann manchmal auch empfohlen werden kann, ne? Bleiben Sie im Alltag und üben Sie im Alltag sich mit bestimmten Dingen zu konfrontieren. Aber wie das in der Psyche so ist, die Dinge fließen ineinander und Angsterkrankungen, wenn sie lange bestehen, wenn andere Stressfaktoren bestehen, können natürlich dann auch eine Begleitdepression oder in Suchterkrankungen oder Depressionen auch führen, sodass, wenn dann komplexere Probleme da sind, der Klinikaufenthalt angeraten ist. Oder auch, wenn es gibt ja die sogenannte Platzangst, wo die Patienten oft nach Panikattacken bestimmte Plätze nicht mehr aufsuchen, wozu eben auch die öffentlichen Verkehrsmittel oder auch das Auto gehören. Also wenn es dann soweit ist, dass man praktisch den ambulanten Therapeuten nicht mehr aufsuchen kann, dann ist eben auch die Klinik angezeigt. Und hier ist es dann eben auch dieser Komplexität angemessenes Gesamtbehandlungsprogramm, wo einerseits einfach mal die Erholung und Stress und Überarbeitung und Erschöpfung sind ja Vorboten von psychischen Störungen generell und von Angst auch. Der Panikattacke geht irgendwie doch immer eine belastende Lebenssituation voraus, sodass einfach die Entlastung vielleicht auch von familiären Verpflichtungen oder eben auch von Arbeitsplatzstressoren und Ähnlichem einfach ganz wichtig ist. Dann das soziale Eingebundensein, das Miteinander, was man hier erlebt, das Verständnis, was man erlebt, vielleicht auch die Kollegenschaft von Mitpatienten, die Ähnliches berichten, die Therapien, die auf die anderen Aspekte des Gesamtproblems ausgerichtet sind, Depressionsbehandlung und Ähnliches. Das ist natürlich das Allgemeine, wenn man so will. Und je nachdem, wie stark jetzt die Angst Erkrankung im Mittelpunkt steht, haben wir eben Kollegen, die sich auch auf Angsterkrankungen mehr spezialisiert haben. Wir haben eine Gruppe für Angsterkrankungen, wo dann eben auch Hintergrundinformation vermittelt wird. Das ist bei der Angst ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Psychoedukation, diese komischen Symptome, die da kommen, Schwindel, irgendwie nicht richtig in der Realität sein, nicht mehr scharf sehen können, das Gefühl, einen komischen Geschmack im Mund zu haben. Ne? Also so im Rahmen der Panik kommt es zu ganz komischen psychoneuralen Phänomenen auch, und das weckt dann oft Krankheitsängste und diese ganzen Teufelskreismechanismen, die damit auch zusammenhängen. Ne? Was man anschaut, das wird größer. Wenn ich auf meinen Schwindel zu sehr achte, habe ich das Gefühl, dass mir permanent schwindelig ist. Also das alles zu verstehen, die Angst vor den Symptomen, die Angst vor der Angst zu verlieren, lernen locker und mit schwarzem Humor auch damit umzugehen, Sport wieder zu machen, das ist ja auch etwas, was leider oft passiert, dass Angstpatienten dann sich schonen, weil sie eben denken, sie haben irgendeine körperliche Erkrankung und da dann eben nach dem Verstehen dessen wieder sich zu bewegen. Also all das sind Faktoren, und dann eben auch im sicheren Rahmen mit dem Sport zu beginnen, mit dem Therapeuten über die Erfahrungen sprechen zu können. Das sind alles ganz wichtige Aspekte. Dann ist natürlich ein großer oder Teile des Klinik-Settings kann dann auch für die sogenannte Exposition genutzt werden. Also wenn man sozial ängstlich ist, weil man im Team schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann ist natürlich die Angstgruppe per se schon das Hingehen und dann dort was sagen, oft schon eine Überwindung und eine Gewöhnung und ein Neulernen auch von Kompetenzen. Auch unser Restaurant ist dann oft angstbesetzt oder allein die Bushaltestelle, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln Schwierigkeiten hat, sich dort mal an die Bushaltestelle zu setzen oder mit dem Bus dann runter nach Meilen zu fahren. Das sind dann alles sozusagen normale Aspekte des Kliniklebens, die man bei Angstpatienten durchaus dann auch als Exposition sehen kann. Nicht? Bei schwer agoraphobischen Patienten alleine das Hierbleiben. Manche reißen dann auch gleich wieder aus nach 2 Tagen, nicht? Und müssen dann eine Woche später nochmal neu eintreten, nachdem sie so ein bisschen Fühlung aufgenommen haben sozusagen. Nicht? Also das sind alles Aspekte, und dann kann man auch natürlich auch mit dem Patienten dann noch speziellere, wir haben zum Beispiel für Emetophobie, das ist eine Angst vorm Erbrechen, haben wir so einen Film zusammengeschnitten, wo aus Kinofilmen Erbrechensszenen zusammengeschnitten sind, ne, um eben da eine Exposition zu ermöglichen.
Gibt es neueste Erkenntnisse aus der Forschung, die du eingebettet hast in deine Therapien?
Ja, also da können wir fast dran anschließen, nicht? Also so die virtuelle Realitätsexposition, die macht gute Fortschritte. Da entwickelt sich ja die Technik immer weiter. Es gibt ja heute da wirklich sehr gute VR-Szenarien. Dann bekommt man so eine VR-Brille aufgesetzt und der Therapeut kann dann am Computer die Krassheit der Expositionssituation verändern, kann also bei Höhenangst den Fahrstuhl in die Höhe fahren lassen, kann die Begrenzung wegfallen lassen. Ne? Also soziale Situationen lassen sich mittlerweile auch virtuell herstellen. Wir sind mal dabei, uns da so ranzutasten, haben mal für öffentliche Verkehrsmittel ein virtuelles Expositionssetting auch, müssen damit noch Erfahrung machen, beobachten, wie sich die Technik weiterentwickelt. Und da ist durchaus im Gespräch da auch nochmal erweiterte Möglichkeiten anzuschaffen. Mhm. Das ist ja gerade eben öffentliche Verkehrsmittel, wenn Patienten darauf angewiesen sind, um zur Arbeit zu fahren zum Beispiel. Nicht? Das sind das einfach wirklich essentiell wichtige Dinge. Und da sind dann, wenn das sehr angstbesetzt ist und sonstige Hilfsmittel fehlen, kann so ein Klinikaufenthalt doch da den entscheidenden Schritt zurück ins Leben auch ermöglichen.
Ja, wenn man das Glück hat, einen Platz zu bekommen, einen Therapieplatz, Was können denn Menschen mit Angsterkrankungen machen, die nicht sofort den Therapieplatz bekommen, sei es jetzt ambulant oder auch stationär? Kann man sich da selber helfen?
Ja, also Angsttherapeuten sind ja oft auch Verhaltenstherapeuten. Und das Motto der Verhaltenstherapie ist im Grunde ja Hilfe zur Selbsthilfe, den Patienten zu seinem eigenen Therapeuten ausbilden. Und gerade eben bei im ganzen Bereich Exposition ist eben sozusagen auch, da reichen die Therapiestunden in der Regel nicht aus. Das heißt, da muss der Patient auch eigenaktiv werden und da ist eben tatsächlich sich über das Krankheitsbild informieren, Selbsthilfematerialien nutzen, was ganz, ganz wichtig ist. Und da gibt es, wenn Patienten relativ selbstkompetent sind und es noch nicht so schlimm ist in der Depression, dass die Energie gar nicht mehr da ist oder auch die Konzentrationsfähigkeit nicht mehr da ist, um eben ein Video zu schauen oder ein Buch zu lesen oder ein Hörbuch zu hören, dann kann das schon sehr helfen und gibt auch nicht wenige Patienten, die allein damit, da gibt es auch Studien, nicht, dass das alleine schon auch eine wichtige, ich würde sagen, es ist immer eigentlich nötig zusätzlich, aber manchmal reicht es auch alleine schon. Ja.
Was zu lesen und sich damit dann so auseinanderzusetzen. Genau. Du hast ja da auch einige Werke selber verfasst.
Ja. Selbst üben, ne? Gibt da Anleitungen, Übungsanleitungen drin. Und wer eben doch ausreichend Selbstkompetenz hat, der kann da auch alleine mitarbeiten und gute Erfolge erzielen. Mhm. Und eben, wie gesagt, alleine das Wissen und vieles auch dann anders sehen und Symptome anders framen und Situationen anders framen, das sind da wichtige Schritte und das muss man und kann man eben doch nur in seinem Innern letzten Endes auch ausführen. Ne? Also die eigene innere Arbeit, Dinge auch verinnerlichen, wiederholen, sich aufschreiben, das ist schon was ganz Zentrales, wenn es wirklich nachhaltige Hilfe sein soll.
Wäre das auch etwas, was zum Beispiel jetzt Freunde oder Angehörige oder Familienmitglieder mit Betroffenen machen können, also diese Betroffenen wie anzuregen, was zu lesen und sich damit zu beschäftigen?
Absolut. Ja, ich meine, das schafft wechselseitige Sicherheit, ne, wenn man voneinander weiß, dass man weiß, ne, und dass man es nicht irgendwie komisch versteht oder genervt ist oder was immer auch. Und für Angehörige ist natürlich immer ein bisschen das Dilemma, wenn man zu sehr unterstützt, nicht, dann verhindert man vielleicht doch auch, ne, man kann sich schon auch, ne, das nennt man sekundären Krankheitsgewinn in der Fachsprache. Ne, das muss manchmal gar nicht so bewusst ablaufen, das kann auch zum Teil oder ganz unbewusst ablaufen. Nicht? Also da so die gute Mitte zu finden zwischen, wie sagt man heute, fördern und fordern, nicht, ist für Angehörige oft nicht ganz leicht. Und Hintergrundwissen ist dann natürlich schon gut, dass man das wechselseitig aushandeln kann, auch in kleinen Schritten dann vielleicht auch die innerfamiliäre Hilfe herabzufahren und den Betroffenen dann doch auch mal wieder alleine zum Einkaufen zu schicken oder beim Autofahren eine gemeinsame Exposition zu machen, wo man dann schrittweise die Hilfe abbaut. Da kann man schon auch in der Familie helfen und da macht es auch einen Unterschied, ob man richtig oder falsch oder ungünstig mit der Situation umgeht.
Geht es auch bei Flugangst? Weil bei Flugangst kann ich nicht so schnell an den Bordstein fahren, wenn ich dann merke, es geht
ja,
nicht.
Ja. Ja, das ist natürlich, wenn das ausgeprägt ist, ist das natürlich nicht so einfach. Es gibt natürlich von Fluggesellschaften auch angebotene Trainings, ne, die man da machen kann. Ist immer auch die Frage, wie häufig man fliegt. Wenn man natürlich bloß einmal pro Jahr oder alle zwei Jahre fliegt, dann ist so ein Effekt natürlich dann auch irgendwann wieder mal verpufft, nicht? Also das ist schwierig. Da kann man natürlich auch per virtueller Realität, das wäre jetzt so ein Einsatzgebiet, nicht, wo das sehr gut sein könnte, weil, um eben die Häufigkeit der Situationen auch herzustellen. Ja gut, und in aller Not, wenn man selten fliegt, darf es sicherlich auch mal eine Tablette sein, nicht, mit der man sich dann über so eine Situation hilft.
Ja.
Aber man kann auch Entspannungsübungen einüben, Atemübungen einüben, nicht, und das gute alte Händchen halten kann eine Hilfe sein.
Ja, ja.
Muss man individuell anschauen.
Ja, ja. Eine Frage zum Schluss. Jetzt so für alle von uns, kann man denn seine eigene Angst selber also gut beeinflussen? Da hast du so ein paar Tipps für unsere eigenen Hygieneregeln, für unsere Psyche.
Ja, das ist natürlich auch wieder sehr individuell, was da hilft oder nicht hilft. Es gibt eben diese Entspannungsmethoden, Atemtechniken, wo man langsam einatmet, durch die geschürzten Lippen so das Ausatmen etwas bremst. Das kann man auch so üben. Ich habe bei mir bemerkt, dass ich das immer in den letzten Minuten des Saunagangs anwende, um sozusagen noch durchzuhalten. Und da stellt sich das dann schon automatisch ein, nicht? Und ja, eben das Reframing, was ich vorhin schon angesprochen hatte, nicht? Also bewusst mal innerlich einen Schritt zurückzutreten und sich zu fragen, kann man die Situation anders sehen? Gibt's positive Seiten? Gerade gelesen, ein schönes Beispiel, wo ein Patient einen Autounfall hatte und das Thema Straßenverkehr und das Auto dann extrem panisch besetzt waren und er das Auto aber brauchte, um auf Arbeit zu kommen. Und dann hat eben der Therapeut so ein Reframing angeboten und hat dann so gefragt, ja, aber eigentlich ist doch niemand zu Schaden gekommen. Das Notbremssystem hat funktioniert und die Airbags sind aufgegangen. Niemand ist verletzt worden, der Fußgänger nicht, Sie nicht. Sie waren doch eigentlich gebettet wie auf Wolke 7 auf den Airbags. War ja auch ein tolles Erlebnis mal, so diese Sicherheitstechnik an der Entfaltung zu beobachten. Eigentlich ist doch das ein tolles Ding, dieses Auto. Das ist doch eigentlich eine Schutzburg, mit der Sie da unterwegs sind. Und das war dann so der erste Schritt, um sich dem wieder anzunähern. Und das kann man natürlich auch mit sich selber anstellen, dass man sich fragt, hat es positive Seiten, habe ich ähnliche Situationen schon mal bewältigt? Nicht? Und auch in Bezug auf diese globalen Ängste, wenn man sich überlegt, was die Menschheit an Katastrophen schon überstanden und überlebt hat. Und so paradox das ist, manchmal erinnert man sich dann an solche Dinge sogar auch irgendwie positiv. Es ist nicht selten, dass dann so Leute solche Flutkatastrophen oder so, wenn sie nicht gar so schlimm eingeschlagen sind, dass sie das dann positiv erinnern. Das war toll, wie wir da zusammengehalten haben und so weiter. Nicht? Also wir sind schon auch sozusagen aus unserer Evolutionsgeschichte her für die Bewältigung von auch sehr drastischen Situationen vorbereitet und gemacht. Und jetzt ist eben die Frage, definiere ich mich als Opfer, als zerbrechlich, als hochsensibel? Oder sage ich mir, ich will mich als aufgestellt und als stark und als bewältigungsfähig definieren und ich definiere Schwierigkeiten als positive Herausforderung, die ich bewältigen kann, die ich als Lern- und Wachstumschance sehe und lebe ich auch entsprechend, Sport und so weiter. Ne? Also da haben wir schon eine Möglichkeit, schaffe ich mir ein gutes Freundesnetzwerk, das sind natürlich alles Faktoren, oder schaffe ich mir, als Frau könnte man mal einen Selbstverteidigungskurs machen, man kann sich einen Hund anschaffen, nicht? Es gibt schon eine Menge Möglichkeiten, sich zu stärken und sich in eine Situation zu bringen, in der man dann auch gegen Ängste widerstandsfähiger ist.
Sich gewappnet fühlt.
Genau.
Ja. Vielen herzlichen Dank, Dietmar.
Gerne.
Für dieses interessante Gespräch. Mhm.